der Bremen Podcast.
Aus dem Herzen der Hansestadt.
Moin und willkommen beim Bremen Podcast. Mein Name ist Olaf, ich begrüße meinen Co-Host Renate.
Hallo Olaf, es ist Frühling.
Es ist April, ne? Also der beste Monat des Jahres, ne?
Ja, ohne Scherz.
Ja, ne?
Bevor wir zu dem Interview heute kommen, interviewe ich dich mal, was hast du so gemacht im April?
Jetzt ist eine Fangfrage, ne? Natürlich war ich auf der Osterwiese mit meiner Familie.
Du bist ja so auch so Osterwiesen-Ultra.
Nee, eigentlich nicht, aber ich liebe es, Pferderennen da zu spielen.
Also ja.
Hansa Derby, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Mhm. Aber ja. Ja. Habe ich einmal gemacht. Sogar mit prominenter Beteiligung.
Cool.
Und zwar habe ich ein Pferderennen, habe ich den zweiten Platz belegt und Uli Borowka, ein ehemaliger Werder-Profi,
ja.
Der ist Erster geworden.
Ja, ich habe mich mal wieder in ein anderes Stadtviertel begeben.
Oh ja, welche, oh, warte mal eben kurz, du hast jetzt, Woltmershausen hattest du schon, hattest du mal gesagt, ne? Bremen-Nord warst du in Fegesack, in Neustadt warst du auf jeden Fall. Was hast du denn jetzt gemacht? Hochding?
Walle.
Walle warst du.
Oh. Also öfter schon, Da sind ja ganz viele interessante Dinge und ich war aber diesmal in meinem Langzeitprojekt alle Eisdielen kennenzulernen oder viele,
ja.
War ich im Walle Center Eis essen, das war ganz schön.
Im Walle Center?
Ja. Ah,
sehr schön, ja.
Ja, es ist sehr spannend, einfach da mal hinzufahren und die Gegend zu erkunden. Genau, und dann war ich Eis essen im Walle Center, das war ganz witzig. Und dann habe ich auch nochmal wieder die Kinos besucht, des Atlantis und die Schauburg. Eigentlich ungewöhnlich für mich, weil ich ja eigentlich die Theaterperson bin, aber gerade wollte ich auch mal wieder ins Kino gehen.
Oh, magst du sagen, welche Filme du gesehen hast?
Ich kann auf jeden Fall das letzte sagen, das war Köln 75, wo es um ein Konzert geht, was eine Frau organisiert hat, die sehr jung ist, gewesen ist zum damaligen Zeitpunkt.
Mhm.
Ja.
Wo du gerade Eis sagst, unsere lieben Kollegen vom Social Media Team, die haben vorgestellt, dass es einen Eisautomaten von Eismolinen in Gröbling gibt, wo man sich jederzeit rund um die Uhr dort ein selbstgemachtes Eis holen kann.
Ne? Ja,
also,
wild.
Also großer Themenmonat. Ich war auch dieses Jahr schon mal im Eiscafé bei uns in Hornlehe. Und welches Eis hast du gegessen? Ich habe ein Spaghetti-Eis gegessen, ganz kreativ.
Meine Liebe zum Affogato entdeckt. Und zwar ist das Espresso mit einer Kugel Vanilleeis. Also so ein reduzierter Eiscafé. Ein italienischer Eiscafé.
Ist es denn auch eine kleine Kugel Eis oder ist es denn, also ist
kommt,
es
halt kommt ein, auf die Eisdiele an.
Eine Miniatur-Eiskaffee-Variante sozusagen, oder?
Ja, es ist einfach nur toll.
Okay.
Mm.
Ich mag ja keinen Kaffee, das ist ein Problem, glaube ich. Für eine.
Für mich nicht.
Nee, für meine Augenringe ist das ein Problem, genau.
Ja.
Ja, Mensch. Nee, Osterfeuer habe ich nicht gesehen. Warst du beim Osterfeuer in diesem Jahr?
Gar keine Zeit gehabt für Osterfeuer, nein.
Ja, ich war auch unterwegs, Verwandtenbesuche außerhalb von Bremens. Und,
ja, ich auch.
Leider, wir haben immer eine tolle Karte auf bremen.de, wo man sehen kann, wo Osterfeuer hier stattfinden.
Und, ja.
Ja, hat dieses Jahr leider nicht geklappt, nächstes Jahr gerne wieder.
Ja, aber draußen in der Natur ist ja wunderbar. Ich habe wieder viele Spaziergänge gemacht und war auch wieder in diesem Bürgerhaus Weser-Terrassen, was ich ja schon ein paar Mal erzählt habe. Es ist einfach total schön, wenn du draußen sitzen kannst und oder durch Parzellengebiete schlendern kannst und so weiter.
Ja, ich habe mich eher um meinen Vorgarten gekümmert.
Ich freue mich ja schon auf den Rhododendron-Park. Ich vermute, dass schon ein paar Sachen blühen.
Ja, absolut, ja. Da sind auch gerade, was ist denn in der Botaniker los? Also jetzt wurden gerade Pinguine im Rhododendron-Park gesichtet. Ja.
Kinderpinguin oder?
Kinderpinguin, nee, das ist auch sehr lecker, aber nee, die habe ich ja nicht gesehen. Ja,
ja, sehr spannend. Wir werden mal das weiterverfolgen und ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge sagen kann, dass ich im Rhododendron-Park war.
Ja, jetzt geht es aber erstmal um Mucke, soweit ich richtig informiert bin, ne?
Ich glaube, in dieser Szene würde man diesen Begriff so nicht unbedingt benutzen. Aber ja, es geht um Musik und es geht um neue Musik und dass man da wirklich viel entdecken kann und dass das gar nicht so ernst und ja unverständlich sein muss. Es ist unheimlich spannend und freue dich auf die Gästin.
Ja, ich bin gespannt. Also und wir sprechen uns dann nächsten Monat wieder, ne?
Auf jeden Fall.
Alles spätestens. Klar. Dann auf geht's.
Auf geht's. Heute wird's im Bremen-Podcast sehr musikalisch. Ich habe eine Gästin da, und zwar die Pianistin Claudia Jeanette Birkholz, die eben nicht nur Pianistin ist, sondern eben auch Dozentin an der Hochschule für Künste und nicht nur das, sondern vieles, vieles mehr macht. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute, wir haben uns noch nie getroffen, einfach mal spontan hier zusammensitzen.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch.
Es gibt auch einen Grund, warum wir heute das aufnehmen und bald das gesendet wird, oder? Denn es ist ja Festivalzeit langsam hier in Bremen. Genau. Um welches Festival geht es dann wohl?
Um das Realtime-Festival für neue Musik.
Wunderbar. Und das ist vom 28. Mai bis 1. Juni 2025. Ist alle 2 Jahre. Mhm. Es gibt auch ein Motto, habe ich gesehen. Richtig. Wirklichkeit, Illusion, Vision. Mhm. Aber jetzt wollen wir erstmal darüber sprechen, ja, was Sie gerade umtreibt und was Sie eigentlich so machen.
Ja, es geht los. Das Sommersemester ist mal etwas kürzer und es ist voll gefüllt mit Prüfungen. Heißt, für die Studenten wird es jetzt richtig stressig, denn sie müssen fleißig üben an ihren Instrumenten.
Spannenderweise ist ja der Musikbereich mitten in der Stadt der Hochschule für Künste und der bildende Kunstbereich ist in der Überseestadt. Viele Leute wissen das manchmal gar nicht, ne? Wo genau in der Dechanatsstraße ist es eben die Hochschule ist, habe ich das Gefühl. Aber das können Sie gar nicht so beantworten, weil Sie das sowieso kennen, ne?
Ja, ich kenne aber auch noch die Zeiten, wo die Hochschule am Osterdeich war.
Ja.
Und bildende Kunst am Wandrahmen.
Ach ja, bei der Feuerwehr. Hm?
Genau, dann waren ja die Räumlichkeiten für beide Bereiche zu klein. Wir sind in das alte Gymnasium.
Wo ist denn das am Osterdeich gewesen?
Das war an der Ecke zur Deichstraße. Das war eine kleine alte Villa.
Ja, eine ganz kleine, ja, dann
ja.
Nicht schlecht.
Platzt aus allen Nähten.
Glaube ich, kenne das in Leipzig an der Musikhochschule, gibt es ja dann immer so Häuser, das Bläserhaus oder so, wo die dann nochmal extra kleine Villen haben, wo die auch untergebracht sind und nicht nur im Hauptgebäude. Jetzt habe ich gleich so angefangen mit der Hochschule für Künste, mit dem Jetzt, aber eigentlich geht es ja darum, erstmal Sie kennenzulernen. Wir haben das große Glück, dass Sie ja auch noch Bremerin sind und in Bremen studiert haben und jetzt wieder oder jetzt in Bremen auch unterrichten und leben und mir vorhin auch gesagt haben, das sehr gerne. Wie war so Ihr Weg bis hin zur HFK?
Ja, also ich bin wirklich mit Herz, mit Leib und Seele, mit Herz und Verstand bin ich Bremerin. Bin in Bremen-Nord aufgewachsen und hatte da sehr früh sehr guten Unterricht. Zu der damaligen Zeit war die Musikschule in Bremen-Nord sehr präsent, hatte sehr gute Lehrer, hatte gute Orchester gehabt. Das war ziemlich einzigartig. Und viele Preisträger bei Jugend musiziert aus Bremen-Nord gekommen. Ich habe mir einen bestimmten Lehrer ausgesucht, zu dem ich gerne wollte. Das war Professor Kurt Seibert, bei dem ich studieren wollte. Und er hat in Bremen unterrichtet. Und das hat sofort von Anfang passt. Darum habe ich in Bremen studiert. Und noch während des Studiums, er war wirklich sehr engagiert, hat sehr viele Konzerte und auch Aufnahmen bei Radio Bremen für uns vermittelt. Das heißt, ich war auch sehr früh schon bei Radio Bremen als Pianistin tätig in verschiedenen Produktionen. Ja, das ist eine einmalige Gelegenheit. Das war für mich richtig schön. Und bin dann auch, noch während ich studiert habe, als Lehrbeauftragte an die Uni gegangen und habe dort Klavier unterrichtet.
Für diese Musiklehrerin?
Genau, für die Musiklehrerin. Dann, als eine Stelle ausgeschrieben wurde, habe ich mich auf diese Stelle beworben und bin dann sozusagen im eigenen Haus. Da hatte ich dann aber den Abschluss schon gemacht, bin dann im eigenen Haus als Klavierlehrerin eingestellt worden.
Also wenn man jetzt Klavier studiert, das heißt ja nicht, dass man gleich sich in die neue Musik reinfuchst. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, natürlich wollte ich am Anfang erstmal die ganzen tollen Stücke spielen, die alle Leute spielen. Chopin und die großen Klavierstücke. Nee, das nun nicht. Aber die großen Klavierkonzerte. Und das konnte ich auch alles machen. Ich habe Ravel-Klavierkonzert mit dem Hochschulorchester gespielt und habe das auch mit der Nordwestdeutschen Philharmonie damals aufnehmen können. Aber es gab eine Initialzündung und das war die Bildung des Ensembles Quarz. Das waren 2 Klaviere und 2 Schlagzeuger. Ich habe mit meiner damaligen Klavierpartnerin dieses Ensemble gegründet. Dann haben wir die Bartok-Sonate gespielt, weil für diese Besetzung gab es auch keine Sachen, die älter sind. Das heißt, da fängt das an, dass ich mich mit neuer Musik auseinandergesetzt habe. Und das hat von Anfang an so viel Spaß gemacht, weil wir in der neuen Musik Sachen machen durften, die sonst gar nicht gehen. Also man hat im Klavier irgendwas gespielt, man hat auf den Seiten gespielt, man hat mit Gummibällen auf den Seiten gerieben, man hat die absonderlichsten, faszinierendsten Klänge produzieren können und das immer so auf eine spielerische Art und Weise. Ich fand das unglaublich befreiend. Wenn man in einem Hochschulkontext studiert, so ein klassisches Instrument wie Klavier, dann wird man sehr viel konfrontiert mit, das spielt man so, dies darf man nicht machen, das muss so sein. Das heißt, es gibt unglaublich viele Regeln. Ja. Und ich kam eben als wilde junge Pianistin, ich wollte einfach nur spielen, kam ich dahin und fand dann sofort dieses, ja, aber das kannst du bei Beethoven so nicht machen, das musst du so. Und das fand ich dann manchmal dermaßen beengt, dass ich schon gar nicht mehr wusste, wie ich meine Schubert-Sonate überhaupt noch spielen sollte, weil es war immer irgendwie nicht richtig. Das war eine anstrengende Zeit, manchmal. Manche Sachen waren auch total einfach, da habe ich einfach drauf losspielen, das stimmte einfach alles. Wusste nicht warum, plötzlich habe ich alles richtig gemacht. Aber es gab eben auch die Fälle, wo ich das Gefühl hatte, ich laufe gegen Wände. Und darum war die neue Musik für mich in der Beziehung einfach total befreiend, mich da auszuprobieren. Das war wie so ein, ja, wie so ein Sandkasten im Spielzeugland. Man konnte was probieren und man konnte was machen und es war auch immer der performative Aspekt dabei. Das hat mir einfach viel Spaß gemacht. Das war mehr als brav am Klavier sitzen und richtige Tasten treffen. Das ist heute auch noch für mich, ich verstehe es nicht, wenn Menschen sagen, nee, ich spiele, also gerade Pianisten, nee, ich spiele nur Stücke, die auf den Tasten stattfinden. Alles, was im Klavier ist, will ich nicht machen. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil da wird es doch spannend. Wer möchte denn schon immer nur die richtigen Tasten treffen?
Hat sich denn da auch nochmal was verändert? Also in diesem So macht man das nicht, ist das auch schon ein bisschen lockerer geworden? Weil es ist ja auch immer so eine Sache bei so Barockmusik, es gibt ja keine Aufnahmen oder irgendwie so, da würde man ja sowieso, ja, also wie festgeschrieben ist das? Das ist irgendwie so eine Konvention eher, oder?
Ja, und die ändert sich auch. Ja, also vor 100 Jahren hat man das noch anders gespielt. Und mittlerweile ist es irgendwie so, aber wenn man in einem Hochschulumfeld unterrichtet oder lernt, dann muss man das natürlich wissen und man muss sich dem auch anpassen. Weil sonst gibt es eben auch schlechte Zensuren. Und die Studierenden wollen natürlich auch vielleicht mal einen Wettbewerb spielen oder sie wollen irgendwo noch eine andere Aufnahmeprüfung bestehen oder im Orchester spielen. Das ist einfach ganz wichtig, dass die jungen Leute, die bei uns eine Ausbildung haben, einfach wissen, so ist das halt im Moment und so macht man das halt im Moment. Deswegen ist das für mich auch gar keine Frage. Ich sage dann meinen Studierenden manchmal, als wenn ihr aus der Hochschule raus seid, könnt ihr das ruhig so spielen. Macht das doch, ist wild, finde ich gut. Aber im Hochschulumfeld muss man dann einfach...
Wollen wir nochmal sagen, wann neue Musik anfängt, also wie man das definiert? Wie würden Sie das einfach jemandem erklären oder einem Kindergartenkind erklären?
Ein Kindergartenkind.
Oder ein Schulkind, vielleicht geht auch ein Schulkind.
Da würde ich sagen, das ist da, wo es richtig anfängt aufzuwerden. So würde ich das sagen, weil alles andere greift eben nicht flächendeckend. Es gab, viele sagen, das ist ungefähr Mitte des letzten Jahrhunderts, war das so um 1950. Kann man aber auch nicht flächendeckend sagen, weil John Cage sein präpariertes Klavier, was eindeutig zur neuen Musik gehört, schon in 40 Jahren entdeckt hat. Oder Henry Cowell hat sein Stück Banshee schon, ich glaube 1920, komponiert. Das ist auch eindeutig neue Musik, aber im Prinzip, wie kann man das am besten sagen? Also es ist da wirklich, wo plötzlich vieles möglich ist, wo die Musik so wahnsinnig farbig wird, wie zum Beispiel Alltagsklänge, plötzlich auch zur Musik dazugehören, dass zum Beispiel komponiert wurde, und das war schon früh Anfang des 20. Jahrhunderts, dass Komponisten wie Anteil zum Beispiel Flugzeugmotoren in das Orchester integriert haben und dann wurden die mal angeschmissen während des Stückes. Ja. Also ich würde sagen, cool, das ist aber wirklich lustig, das gefällt mir. Darum, also ich habe das Gefühl, das ist, für mich ist es so, da beginnt es wirklich spannend, aufregend, unterhaltsam, abwechslungsreich, man kann mal lachen, es ist aufregend. Und alles davor ist wunderschön. Ich mag die klassische Musik, die romantische Musik, Bach liebe ich über alles. Ich finde das wunderschön, aber es ist nicht so aufregend. Ich will das eine gar nicht gegen das andere abwägen. Was ich möchte, ist, dass viel mehr Menschen die Musik, die seit 100 Jahren komponiert wird und die wenig Leute kennen, dass die mehr Leute kennen. Das würde ich gerne erreichen.
Wir haben jetzt heute den Auftrag, auch die Angst zu nehmen. Jetzt nicht so, dass alle in ein Konzert gehen und da wird die ganze Zeit nur performt mit den Saiten, sondern es gibt ja auch melodische Elemente.
Ja, natürlich. Es ist auch erlaubt, eine Melodie zu schreiben und es ist auch erlaubt, in einem harmonischen System zu schreiben.
Ja.
Also die neue Musik ist ja sehr, sehr vielfältig. Und was ich auch dazu sagen muss, was mir sehr wichtig ist, dass ich die Menschen nicht allein lasse. Ich würde mich niemals ans Klavier setzen und würde einfach drauf losspielen und hinterher würde ich wieder verschwinden, sondern ich gebe Einführung. Ich erzähle ein bisschen was zu den Stücken.
Ah ja, da gibt es ein spezielles Format, ne?
Ja, genau.
Wie heißt das?
Meine Gesprächskonzertreihe.
Ja.
Let's Talk Music heißt die.
Mhm.
Und da geht es wirklich darum, Einstiegshilfen. Also ich will nicht das nun noch komplizierter machen, indem ich lange über kompositorische Systeme berichte oder wo eine bestimmte melodische Entwicklung vielleicht so ungewöhnlich ist, sondern ich will im Prinzip nur einen roten Faden auslegen oder eine Tür öffnen und sagen, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal was. Und ich denke, das ist auch die Art und Weise, wie man auf diese Musik zugehen muss, wie eine Landschaft. Das hat mir mal ein Biologe, das fand ich ein schönes Bild. Er hat gesagt, wenn man jetzt irgendwo hingehen würde, in eine Gegend, die man nicht kennt, dann würde man sich ja auch einfach nur umgucken und sagen, ach, sehr interessant, da hinten der Baum, der hat blaue Blüten, das finde ich ja interessant. Oder man guckt, was ist das denn für ein Tier? Das sieht hier interessant aus. Man ist einfach neugierig und guckt. Während wir, wenn wir neue Musik hören, oftmals suchen, was ist das denn? Man kann offensichtlich schlecht einfach nur sich das anhören und sagen, okay, aha, okay, ja, Und das ist eigentlich das Einzige, was man dafür braucht. Also wenn man eine Vorbildung brauchen würde, dann finde ich, wäre es nicht Musik, weil Musik soll sich ja emotional vermitteln. Darum, ich biete Bilder und ich zeige auch mal eine Melodie. Ich zeige auch mal, okay, hier hat der Komponist das so gemacht. Achten Sie mal drauf. Das klingt dann im Laufe des Stücks so. Und hier hat er das gemacht. So gerade George Ligeti, der hat ja teilweise sehr verwobene, komplexe Stücke komponiert, da kann man schon mal ein bisschen was vorher zeigen, Leute schon mal reinhören. Und das Interessante ist ja auch, unser Gehirn arbeitet ja wirklich sehr schnell. Das heißt, eine Melodie einmal spiele und vielleicht nochmal, beim dritten Mal ist sie ja schon ein wenig bekannt und damit wird das alles schon viel, viel einfacher.
Könnte man nicht sagen auch, dass es einen Einfluss auch auf die Popularmusik hat, auf Popmusik und so weiter, die ja neue Elemente reinzunehmen?
Ja, natürlich. Zum Beispiel sind ja in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sind ja die ersten elektronischen Instrumente erfunden worden, wie zum Beispiel das Theremin. Und das ist ein Instrument, was man nur mit den Händen spielt. Das gibt es magnetische, kann das nicht erklären. Also es sind jedenfalls irgendwelche Magnetfelder, die man mit den Händen anregt und dann kommt da so eine ganz atmosphärische, psychedelische Musik raus. Bei unserem Festival haben wir einen Theremin-Spieler auch aus Spanien dabei, der dieses Instrument spielt.
Ja.
Und das haben eben auch dann Bands für sich entdeckt und haben mit diesem Theremin gearbeitet.
Haben wir vorhin schon festgestellt, ist schon so ein Ort auch für alte Musik und auch für neue Musik, was die Hochschule angeht. Wo höre ich denn überhaupt sonst in Bremen neue Musik?
Also neue Musik, ja, wie gesagt, im Museum Weserburg, in meinen Gesprächskonzerten oder eben in der Hochschule in den regelmäßigen Konzerten des Elektro-Studios zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch immer wieder kleinere Orte, wo auch zeitgenössische Musik hören sind, aber auch größere, wie zum Beispiel im Dom, der Domkantor Tobias Grafenhorst, mit dem haben wir auch schon öfter zusammengearbeitet und der macht eben auch im Dom zeitgenössisch. Also man muss gucken. Also es ist teilweise wirklich so ein bisschen in Bremen noch im Verborgenen. Was ich schade finde, eben, dass es keinen Veranstaltungsraum gibt, wo man sagt, ihr findet ganz viel, was weiß ich, gibt mindestens 2-3 Konzerte mit neuer Musik in der Woche. Sowas gibt es eben nicht.
Aber ab und zu mal in Theatern oder in der Kulturkirche St. Stephani, genau, habe ich schon
zum Beispiel gesehen. Richtig, Kulturkirche.
Ja, und richtig. Auch in der Schwankhalle.
Ja, Bremen. Schwankhalle auch, genau.
Ab und zu genau. Solche
ja, genau.
Sachen, weil die auch sehr viel zu Performances überhaupt machen, zu zeitgenössischen.
Ja, richtig, genau.
Das ist mir auch aufgefallen.
Ja, stimmt. War ich denn noch? So, Sendesaal auch manchmal, allerdings auch nicht so viel. Das war früher mehr gewesen. Meiner ist Eindruck.
Dann wäre es jetzt eigentlich am besten, man kommt zum Festival, sag ich jetzt mal ganz direkt, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil wir haben ja bei diesem Festival jetzt wirklich uns viel Gedanken gemacht, wie wir Menschen sozusagen, ja, wie wir Menschen einen Zugang ebnen können.
Ja.
Nicht? Also auf diese, mit diesen verschiedenen Formaten, die wir haben.
Das habe ich gesehen. Da ist auch ein Format dabei, wo man selber Instrument bauen kann. Also nicht ein Instrument, aber so ein Klangkörper.
Richtig, genau.
Wird's, glaube ich, genannt.
Der Klangmaschinen-Workshop, genau.
Hat so einen schönen Namen. Wie heißt er noch? Ritschratsch?
Ritschratsch, Klick-Klack. Genau. Ja, das war ja beim letzten Festival auch schon. Das haben die Kinder gebaut. Diese Maschine, diese Soundmaschine. Genau, die Soundmaschine. Das ist wirklich toll. Das ist für Kinder.
Aber das dürfen nur Kinder.
Ach so. Müssen wir das mal für, aber wir haben für Erwachsene auch tolle Sachen, und zwar beim Handyorchester mitzumachen. Das ist wirklich für alle. Wir haben ja am Sonntag den Familientag, wo wir wirklich nochmal ein aktives Aktionsangebot gemacht haben, wo man wirklich dabei sein kann. Und um 15 Uhr ist das Projekt Totally Made Up Orchestra.
Ja.
Und da habe ich ein Stück komponiert für Jugendensemble, Zuspiel und Publikum an ihren Handys als Orchester. Das ist eine Elektronik, die vom Experimentalstudio in Freiburg, des SWR, entwickelt worden ist und wo man wirklich an seinem eigenen Handy Sachen machen kann. Dann kommen Klänge heraus und das alles ist eingebettet in eine Komposition. Es soll also wirklich eine Möglichkeit sein, in einem Stück mitzuspielen mit seinem eigenen Handy. Also das finde ich sehr aufregend. Da habe ich
Sonntag, 1. Juni,
genau.
15 Uhr, Tor 40 am Güterbahnhof.
Richtig, genau. Für alle zum Mitmachen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Klangspaziergänge oder am Güterbahnhof werden so verschiedene Klangstationen aufgebaut, wo man was machen kann und gucken kann. Also es geht wirklich da auch darum, dass man was machen und was ausprobieren kann. Und an allen anderen Tagen gibt es vor allen Konzerten die Möglichkeit, ja, so ein paar einführende Worte mitzuerleben. Das werde ich machen. Ich werde einfach ein bisschen dann erzählen, warum und wieso und was man sehen kann, worauf man achten kann. Es soll auch da wieder eine Einstiegshilfe sein, dass man reinkommt. Und was uns auch wichtig ist, dass man als Publikumsteilnehmer oder Teilnehmerin mit den Künstlern, dass es da auch Möglichkeit gibt, mal was zu fragen. Nicht? Warum ist das jetzt so oder wie ist das jetzt gedacht gewesen?
Also es klingt unheimlich vielfältig. Das ist an schönen Orten, am Güterbahnhof, in der Gleishalle sehe ich hier, Tor 40, wo auch überhaupt rundherum ist ein schöner Ausflug, dahin zu gehen auch. Da ist so viel und man ist in diesem Umfeld, wo lauter Ateliers sind und überhaupt so bildende Künste auch ganz viel sind und auch Proberäume sind. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wundervoller Tipp für Ende Mai.
Richtig. Und man kann da eben hingehen und kann sich auch verpflegen. Wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass es auch was zu essen und zu trinken gibt, dass man auch ein bisschen da bleiben kann, dass man sich irgendwo hinsetzen kann und nochmal mit jemandem schnacken. Der einzige Veranstaltung, die nicht dort stattfindet, ist das Eröffnungskonzert. Und das wird in der Shakespeare Company stattfinden, weil da auch der Empfang sein wird, der VIP-Empfang. Und danach gibt es zwei Konzerte, eins von einem spanischen Schlagzeuger und das zweite werde ich machen, zusammen mit einem Videokünstler und dem Philosophen Malte Oppermann. Und in allen Konzerten geht es immer um, was ist Wirklichkeit, was ist Illusion, dieses Spielen mit dem, was ist real, was nicht, haben wir uns einige schöne Sachen ausgedacht.
Ja, das ist am Mittwoch?
Das ist am Mittwoch.
Um 19 Uhr
genau.
Bin ich hier, ich muss gar nicht die Stimme heben, um 19 Uhr im Theater am Leibnizplatz.
Freue ich mich sehr drauf.
Jetzt haben wir schon ein paar Orte für Musik in Bremen. Wir haben das Festival besprochen, aber was uns noch fehlt ist, wie ist es überhaupt zu diesem Festival gekommen?
Ja, das lag daran, auch da gab es eine Initialzündung, eigentlich zwei. Ich habe eine Zeit lang, war ich viel unterwegs auf der Welt, auch mit meinem Ensemble, meinem damaligen Ensemble und danach auch viel Solo und habe immer schöne Konzerte gemacht und habe irgendwann gedacht, ich hatte auch zwei kleine Kinder zu Hause, was ich gedacht habe, jetzt reist du immer so rum und die Kleinen sind immer bei Oma und Opa und warum machst du deine Konzerte nicht in Bremen? Dann kannst du dich auch mehr um deine Kinder kümmern und siehst, wie die aufwachsen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich doch mal, dass ich da mehr in Bremen mache. Und dann habe ich angefangen, ich wollte Kontakt aufnehmen mit der Kunsthalle, mit dem damaligen Direktor Herzogenrath. Da war ich mit meiner Kollegin gewesen und wir haben ihm vorgeschlagen, einen Cage-Tag zu machen. Das war 2012. Da war nämlich Cages 100. Und er hat gesagt, das ist eine großartige Idee. Aber wer soll denn das veranstalten? Wir sind ja ein Museum. Damit habe ich natürlich schon ein Problem gehabt, weil ich habe in Bremen keine Veranstalter gekannt, die zeitgenössische Musik veranstalten. Und dann habe ich das mal Kantenkreis formuliert, wir würden gerne, aber ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Und da hat jemand gesagt, ja, wir gründet doch einen Verein. Und dann kam sofort eine Frau an und sagte, ja, wenn ihr einen Verein gründen wollt, ich weiß genau, wie das geht, das kann ich für euch, in 6 Wochen haben wir den Verein. Okay, ja, das muss auch so schnell gehen, weil das waren irgendwie noch gerade 6 Monate vor dem Konzert. Und dann ist in dieser kurzen Zeit wirklich dieser Verein entstanden, zusammen mit Freunden und Bekannten. Und dann haben wir in kurzer Zeit diesen Verein gehabt und haben im September diesen Cage-Tag in der Kunsthalle veranstaltet. Auch wieder mit vielen verschiedenen Aktionen und Lesungen und Konzerten und Workshops. Also es war wirklich ein bunter Tag für die ganze Familie in der Kunsthalle. Und was man wirklich sagen muss und was ich wirklich einzigartig finde und für das ich unendlich dankbar bin, ist, dass uns vom allerersten Tag zwei Bremer Stiftungen, ja, ohne uns zu kennen, wirklich vorbehaltslos unterstützt haben. Und das war die Karin und Uwe Hollwig Stiftung und die Waldemar Kopp. Das ist wirklich ganz großartig. Und seitdem stehen die an unserer Seite und helfen uns und machen alles möglich. Und dann haben wir ja zwei Jahre später das Jugendensemble gegründet für neue Musik. Und dann kam irgendwann die Idee, ach Mensch, also eigentlich müssen wir auch mal ein Festival machen. Kommt Leute, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir mal aufs Ganze und machen ein Festival. Und dann kam die Idee, also das Festival sollte dann 2020 zum ersten Mal stattfinden. Wir wissen alle, was 2020 war. Und dann haben wir es verschoben um ein ganzes Jahr in den Mai 2021. Und wir wissen auch alle noch, was noch 2021 im Mai war. Dann haben wir es nochmal, aber nicht mehr ganz verschieben, mit allen Musikern verschieben können, weil die dann einfach schon verbucht waren. Dann haben wir im Oktober 2021 das erste Festival durchgeführt, aber in keiner Weise so, wie wir uns das vorgestellt hatten. 5 Tage am Stück. Diese ganzen Ansprüche, die wir haben mit verschiedenen Aktionen und mit Festivalatmosphäre und was essen können und sich was angucken können, was ausprobieren.
Besonderheit ist ja auch der Kösterpreis.
Richtig,
genau. Das muss man ja nochmal sagen, weil das ist auch ein überraschender Fakt, dass sowas in Bremen verliehen wird. Ein Preis für neue Musik und es ist der höchstdotierte in, ja, Deutschland, oder?
Ja, genau. Es ist ein sehr, sehr hochdotierter Preis für dieses einzelne Werk. Es ist, im Prinzip haben wir den Künstlern, wir wollten den Künstlern ziemlich freie Hand lassen. Aber es läuft doch darauf hinaus, dass es ein Werk in dem Bereich Musiktheater sein wird. Das war es beim ersten Mal auch und beim zweiten Mal auch. Das finde ich wirklich eine tolle Sache, dass man hier jetzt Initiativen auf die Art und Weise unterstützen kann. Darauf kam es uns auch an, dass sich Musiker zusammenfinden, Künstler zusammenfinden und etwas gemeinsam etwas entwerfen, was über das normale Konzertformat hinausgeht. Das fanden wir einen wichtigen Aspekt. Die Präsentation von neuer Musik muss meiner Meinung nach zeitgemäß. Also wir kennen es ja so, zumindest in der klassischen Musik, dass es eine Bühne gibt, dass die Musiker auftreten, Applaus, dann spielen sie, dann gibt es wieder Applaus, dann treten sie ab. Das ist ja eine sehr traditionelle Art und Weise zu präsentieren. Als wenn man jetzt nur, finde ich auch schön, die Musik pur zu hören. Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie möchten die Musik pur hören, aber meiner Meinung nach doch andersrum.
Gibt es eigentlich, das habe ich mich gerade so gefragt, dann noch andere Klatschkonventionen, sage ich mal, zum Klatschen? Weil ich weiß, so in den regulären Konzerten, ich sage jetzt klassische Musik, obwohl ja, was man so darunter versteht, da muss man ja immer gucken, dass man zur rechten Zeit klatscht. Beim Jazz wiederum ist es ja dann wiederum so, dass man durchaus ein Solo oder so wieder belohnen kann. Da darf man einfach immer mal zwischendurch auch klatschen und ausflippen.
Ja.
Genau, bei Popmusik, glaube ich, kann man auch mal so machen, wie man will. Ja. Aber wie ist das jetzt in der neuen Musik?
Ach, in der neuen Musik ist das, also es gibt nicht so viel Schranken. Also ich hätte gar nichts dagegen, wenn das Publikum ruhig sich mehr auch emotional beteiligen würde. Da stehe ich wirklich, da bin ich bei John Cage. Dieses Sound is Acting. Und wenn das Publikum dann manchmal mitmachen würde, fände ich das sehr interessant. Mhm. Aber in der Klassik, da haben Sie recht, das wäre schon wirklich sehr ulkig, wenn nach einer schwierigen Passage auf dem Instrument dann in einem der Konzerte plötzlich begeisterter Beifall wäre, während das Orchester weiterspielt. Stimmt, das macht man dann einfach nicht.
Ja, da fällt man ganz unangenehm auf.
Das stimmt, vielleicht noch jubeln. Yeah, schwere Stelle, gut durchgekommen.
Ja, wobei die Leute, die wissen, dass es eine schwierige Stelle ist, die wissen auch, dass sie da nicht klatschen dürfen.
Richtig.
30.000 Euro habe ich gesehen, ist das, ne?
Richtig, auf genau. Das ist, ja, da haben wir wirklich einen Großsponsor, der einfach was Gutes tun wollte für die Musik und auch für Bremen. Nicht, dass, dass Bremen da einfach auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal bekommt. Mhm. Und das ist uns auch ganz wichtig. Deswegen heißt das Festival ja auch Realtime-Festival für neue Musik Bremen, weil wir eben auch, ich vor allen Dingen, auch der Stadt etwas damit zurückgeben möchte. Also ich finde das super, wie die Musik hier in Bremen aufgestellt ist.
Ja, das finden wir auch. Auf jeden Fall sollten wir uns das im Kalender anstreichen. Jetzt können wir noch mal die Kurve kriegen und noch mal über Bremen sprechen, weil wir haben noch gar nicht irgendwelche Orte uns angeguckt oder so, die ja vielleicht Lieblingsorte von Ihnen sind.
Also ich habe eine Zeit lang in Bremen-Lesum gewohnt. Mhm. Das ist definitiv einer meiner Lieblingsorte.
Bin ich auch als Fahrradfahrerin.
Ja, also gerade so die Ecken um Knups Park herum, wenn man da unten an der Lesum spazieren geht, da gibt es dann so ein kleines Café und dann bis nach Fegesack gehen. Also diese, das sind so kleine verschrobene, verschachtelte Wege am Wasser entlang. Die Ecke mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Finde ich sehr schön.
Die ist ja auch einfach auch im Winter oder Herbst wunderschön, einfach mit Knups Park.
Ja,
finde ich. Das,
genau.
Das ist das Besondere da, finde ich, weil man da auch diese Sichtachsen hat und so.
Ja,
ne?
Und dann mag ich natürlich gern das Viertel, weil man da rausgehen kann und sofort mittendrin ist. Man kann überall machen andauernd neue Cafés auf oder nochmal einen Shop. Manche bleiben länger, manche bleiben nicht so lang. Es sind immer viele Leute unterwegs, auch so unterschiedliche Menschen, also mag ich sehr gerne. Und dann gibt's natürlich noch den Rhododendron-Park, auch wirklich einmalig schön finde. Aber auch das Universum, das mag ich an Bremen sehr gern. Es gab eine Zeit, da war ich mehrmals im Jahr im Universum, weil meine Tochter immer, wenn ich gefragt habe, worauf hast du Lust, was willst du machen? Schon seit sie wirklich klein war, 3 Jahre alt, oder? Ins Universum! Sie wollte immer ins Universum, weil man da so viele Sachen machen konnte.
Ja.
Nicht dieses Spielerische. Und ich erinnere mich an eine Szene, das werde ich nie vergessen. Ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Da waren wir in dieser Nebelkammer. Es gibt ja eine Kammer, wo es eine Vitrine gibt, so eine flache Vitrine, und da scheint irgendein Gas drin zu sein. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Aber da sieht man die Neutrinos, die ja permanent die Erde durchqueren, und die hinterlassen da eine Nebelspur. Und dann gab es in diesem Raum ein Aufnahmegerät, eine Box, in die man reinsprechen konnte. Und da konnte man als Gast oder als Besucher dieser Ausstellung, dieser Nebelkammer da sagen, was einem dazu einfällt, was man für Ideen hat. Man konnte einfach ein Feedback geben. Und meine kleine Tochter beugt sich über dieses Gerät und sagt laut und deutlich: Ich wünsche mir ein Pferd. Das war so komisch gewesen, werde ich nie vergessen. Sie hat natürlich gar nicht verstanden, was das damit zu tun hat. Wahrscheinlich gedacht, das ist die Standleitung zum Weihnachtsmann. Ich habe keine Ahnung. Aber das Universum ist einfach ganz großartig. Da waren wir wirklich sehr oft. Jetzt war ich lange nicht da, aber ich habe gerade neulich wieder zu meinem Mann gesagt, lass uns doch nochmal wieder ins Universum.
Das wird mein Kollegen, der Co-Host ist, freuen, weil der auch immer wieder erzählt, wie er mit seiner Tochter ins Universum geht.
Ja.
Der ist da irgendwie auch Dauergast und hat eine Dauerkarte sich gekauft.
Ach ja.
Also eine Jahreskarte. Ja. Das ist schon fast wie Fußball. Dauerkarte, eine Jahreskarte.
Bremen hat schon einiges zu bieten. Und dazu gehören ja auch, dann gehört ja auch Bremerhaven, das darf man auch nicht vergessen, mit den Museen dort. Klimahaus.
Ja, man denkt so, ach, da laufen wir mal eben durch, aber das dauert dann doch schon eine Weile, ne?
Und ja.
Man ist dann schon doch richtig gut beschäftigt.
Ich glaube, auch die Museenslandschaft in Bremen ist ziemlich einzigartig. So, sowohl was die Dichte geht, als auch die unterschiedlichen.
Mhm.
Also hier in Bremen sind ja auch das Hocke-Museum, gibt es die Kunsthalle, dann gibt es das Übersee-Museum und in Bremerhaven gibt es noch das Auswandererhaus, das Schifffahrtsmuseum. Irgendwas vergesse ich mit Sicherheit.
Ja, das Hafenmuseum gibt es ja nun auch noch hier in Bremen.
Mhm.
Da habe ich letztens auch eine Lesung gesehen. Das fand ich auch toll, dass man einfach zu einer Lesung ins Hafenmuseum geht. Das hatte nichts mit Hafen zu tun.
Ja.
Das Buch, aber es war total schön mal aus diesem Grund. Ich war vorher schon mal dort, aber das war auch toll.
Ja, sehen Sie, ich war noch nie da. Dann muss ich da auch mal hin, ins Hafenmuseum.
Ja. Nein, ja, wir haben es gefunden. Wo sind
echt, endlich.
Das haben wir nur noch gedacht, dass wir das hinkriegen.
Ja, doch. Ja, das ist ein guter Tipp.
Ja, und ich glaube, es gibt auch immer mal Konzerte im Gerhard-Marx-Haus, ne?
Ja, gibt es auch, genau. Ja. Ich weiß nicht, in welcher Regelmäßigkeit, weil ich immer erst hellhörig wäre, wenn ich höre, dass jemand Klavier spielt und da gibt es ja kein Klavier. Aber ich weiß, dass es verschiedene Konzerte gibt und dass da auch verschiedene Gruppen auftreten. Ja.
Gerade, also ich finde diese Vermischung oder diese Verbindung, dass man dann so Skulpturen hat und dann rundherum die da sind, während man Musik hört.
Ja.
Das ist total schön auch.
Ja.
Sonst gibt es ja im Viertel auch noch so viel Möglichkeiten für Konzerte oder so. Ich weiß, dass auch viele Kneipen mittlerweile auch wieder kleinere Konzerte machen, aber gut, wenn man kein Klavier hat, hat man kein Klavier, ne?
Eine Sache möchte ich noch sagen, was ich noch vergessen hatte, auch bei der neuen Musik zu erwähnen. Was ich wirklich faszinierend finde, ist, wie neueste Entwicklungen, auch neueste technische Entwicklungen oder neue wissenschaftlichen Erkenntnisse. Also die zeitgenössische Musik kann ja eben auch reagieren auf politische Ereignisse oder auf gesellschaftliche Ereignisse und tut das eben auch. Und wir werden zum Beispiel beim Festival auch eine Tanzperformance mit VR-Brillen haben, wo man mit der Augmented oder der Virtual Reality arbeitet. Das finde ich persönlich einen sehr interessanten Bereich, in dem es künstlerisch wirklich viel zu machen gibt.
Ja.
Und da werden wir an dem Wochenende, an dem Samstag, Sonntag, wird da ein spanisches Ensemble geben und wird mit den VR-Brillen kommen und wird eine Tanzperformance. Und ja, das sind so die Sachen, die ich an der zeitgenössischen Musik eben auch besonders spannend finde, dass man die neuesten Entwicklungen mit aufnehmen kann und dass die eben künstlerisch auch eingebaut und verarbeitet werden und genutzt werden für neue Formate.
Dann fehlt eigentlich nur noch die eine Frage, die oft bei uns auftaucht. Das ist, wenn Sie jetzt Besuch hätten von außerhalb.
Mhm.
Die wollen auch vielleicht zum Festival kommen oder so.
Mhm.
Was zeigen Sie denen alles in Bremen, den Besuch?
Ja gut, also wenn wir sagen, dass der Besuch würde kommen von Mittwochbeginn unseres Festivals bis zum Sonntag, gibt es ja genug Zeit. Abends kann man ins Konzert gehen, tagsüber hat man andere Möglichkeiten. Ich würde zum Beispiel sagen, ein Ausflug nach Bremerhaven wäre auf jeden Fall ans Wasser. Und wenn man dafür nicht so viel Zeit verbringen will, weil man vielleicht schon nachmittags ins Konzert will, dann sollte man auf jeden Fall einmal an der Weser spazieren gehen.
Mhm.
Und dann könnte man ja starten an der kleinen Weser und dann bis zur Schlachte gehen. Und da könnte man ja schön sich hinsetzen und ein bisschen was essen oder trinken in den verschiedenen Gastronomien und hat es dann nicht weit bis zum Güterbahnhof. Das würde zum Beispiel gehen. Oder wie gesagt, würde mit meinen Gästen auf jeden Fall zum Universum gehen. Da würde ich die auf jeden Fall mit reinnehmen. Und wenn es dann noch Zeit gibt, Fegesack ist auch schön. Rhododendron Park haben wir schon drüber gesprochen.
Passt ja zeitlich auch, weil der Rhododendron wird da wahrscheinlich schon ganz gut sein.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Genau. Oder ein bisschen im Bürgerpark spazieren gehen. Es gibt einfach Ja, viele Sachen. Wenn das Wetter schlecht wird, dann sind die ganzen Museen ja da. Ja. Oder man geht durch eine Schnur. Also es gibt viel zu gucken und viel zu machen.
Na gut, dann freuen wir uns mit Ihnen gemeinsam auf das Festival, das Realtime Festival, was dieses Jahr 2025/8 vom 28. Mai bis zum 1. Juni stattfindet in Bremen. Ja, und dann bedanke ich mich für den Besuch und das Gespräch.
Ja, ich freue mich auf alle Festival kommen. Also wie gesagt, man muss nur neugierig sein. Einfach mal schauen und ach so, eine Sache haben wir noch nicht gesagt. Der Sonntag ist komplett kostenfrei. Das heißt, wir haben alle Veranstaltungen mit freiem Eintritt machen können. Dank Hollwig-Stiftung konnten wir allen Bremerinnen und Bremern oder Gästinnen auch von außerhalb anbieten, einfach den ganzen Tag dort frei sich amüsieren zu dürfen.
Oh, das sollten wir uns merken, auf jeden Fall. Sonntag, Familientag.
Genau.
Freiem Eintritt. Aber vorher trotzdem ein Ticket buchen, oder?
Nee, für den Familientag brauchen wir kein Ticket.
Schnell da sein, rechtzeitig, damit man noch einen Platz abkriegt.
Ja, genau. Sonst sind da schon so lange Trauben vor den Klangstellen und dann möchte man vielleicht was ausprobieren. Dann kann man zwischendurch was essen. Und was wir aber rechtzeitig bestellen müssen, ist das gute Wetter.
Das machen wir. Haben wir hiermit bestellt.
Sehr, sehr gut.
Bestellt ist
übers Internet. Genau, sehr gut.
Wundervoll, dann vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Weitere Kulturtipps, Konzerte, Kino, Lesungen, Theater findet ihr auf dem Veranstaltungskalender unter www.bremen.de/Veranstaltung. Interessierte Übernachtungsgäste können sich direkt an unsere Bremen-Profis wenden. Pauschalen, Stadtführungen und Hotels finden sich auf tourismus.bremen.de. Oder ihr ruft unsere Bremen-Profis an. Unter der Telefonnummer 0421 308010 erreicht ihr sie. Das war der Bremen-Podcast. Ihr habt Fragen und Anregungen, schreibt uns via podcast@wfb-bremen.de. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung in deinem Podcast-Player des Herzens. Dieser Podcast wird herausgegeben von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.